Herzlich willkommen zu Zack Talk, ein Podcast des Zentrums für Autismuskompetenz aus Hannover. In diesem Podcast geht es um das Thema Autismus und andere Themen mitten aus dem Leben. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist mal wieder Zack Talk mit einer neuen Folge. Und soweit ich das im Moment überblicke, ist mein Gast Philipp heute der Jüngste im Team des Zacks. Du bist relativ neu dazugekommen. Erzähl doch mal von dir, wer bist du denn?
Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich der Jüngste, soweit ich das mitbekommen habe. Ich bin Philipp, ich bin 24. Ich studiere Psychologie momentan, mache demnächst hoffentlich meinen Bachelor. Habe angefangen bei Simone im Praktikum, dieses Jahr im März oder so war das.
Ja.
Oder noch ein bisschen früher, glaube ich. Wir hatten auch vorher mal miteinander zu tun mit meinem damaligen Verein, den es leider nicht mehr gibt. Aber dafür gibt es jetzt meine Firma, die ich auch im Laufe dieses Jahres gegründet habe. Mhm. Sensoric Aid heißt sie. Ja, genau. Und da kooperiere ich eben mit dem Zack und arbeite aber auch gleichzeitig noch fürs Zack. Ja.
Also du hast dich ans Zack gewandt, weil du ein Praktikum machen musstest?
Genau, ja.
Genau.
Ich wollte ursprünglich im klinischen Bereich mein Praktikum machen, aber da habe ich nichts gefunden. Und da ich ja eh schon Erfahrungen hatte mit Seminaren und so, weil ich die früher auch fürs Wohlfahrtswerk in Baden-Württemberg schon mal gegeben habe, relativ regelmäßig eigentlich sogar. Und auch teilweise so kleinere Vorträge für so Wohngruppen und sowas gemacht habe, dachte ich mir, ja, warum nicht?
Und hast du damals auch schon zum Thema Autismus Vorträge gehalten oder Seminare gemacht?
Genau, ja, die Seminare gingen nur über Autismus.
Ja, ja. Es ist ja so, dass du selber irgendwie im Spektrum verhaftet bist oder wie sagt man das jetzt eigentlich, PC-mäßig?
Keine Ahnung, also ich von mir selber würde sagen, ich bin autistisch, also es gibt ja, also wie man das für sich selber bezeichnen möchte, ich glaube, das ist sehr individuell irgendwie.
Und das heißt, du sagst von dir selber, du bist autistisch und du hast auch diese Diagnose irgendwann mal bekommen. Das ist ja manchmal ein langer Weg. Wie ist denn das bei dir gewesen?
War tatsächlich ein langer Weg. Ich hatte Schwierigkeiten in der Schule. Mit 13, 14 ungefähr fing das an mit den Diagnosen. Erst kam da eine Depression als Diagnose in Frage, dann eine Dyskalkulie, die ich mir auch diagnostiziert habe lassen, einhergehend mit einem IQ-Test. Und dann waren meine Noten bzw. meine schulische Leistung aber so rapide nach unten gegangen, dass wir da nochmal gucken wollten. Und irgendwann ist meine Depression aber so weit fortgeschritten gewesen, dass ich meine Schule abgebrochen habe mit 15 ungefähr. Ich hatte sehr viele Fehlzeiten und so. Und damals war mein Spezialinteresse aber schon Psychologie, was dann dazu geführt hat, dass ich Symptomatiken bei meinem kleinen Bruder gesehen habe. Und diese Symptomatiken konnte meine Mutter dann aber auch von mir sagen. Also habe ich die Diagnostik direkt mit meinem kleinen Bruder gemacht. Ja, genau.
Also du hast dich in deinem kleinen Bruder nochmal wiedererkannt, kann man das vielleicht so sagen?
Ich jetzt nicht, aber meine Mutter, ist dann auf diesen Trichter gekommen, ja.
Genau. Und du bist dann in einem SPZ gewesen oder wo hast du eine Diagnostik gemacht?
Nee, das habe ich bei meiner damaligen Kinder- und Jugendtherapeutin gemacht. Okay. Die war allerdings auch spezialisiert darauf. Genau.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, war die Depression eigentlich vor dem Prozess der Diagnose?
Ja, genau. Also die Diagnose, die kam nach der Depressionsdiagnose eigentlich. Aber es ist ja eigentlich relativ typisch, dieses komorbide Depressionsding.
Ja, ein typisches Element Depression. Wie gehst du damit um? Wie kommst du da raus? Wie handelst du das?
Meine Depressionen bin ich bis zum heutigen Tage losgeworden, zum Glück. Ich habe ab und zu noch depressive Episoden oder depressive Gedanken, aber soweit ist es eigentlich sehr, sehr stabil. Ja, damals bin ich tatsächlich rausgekommen durch eine Ketamin-Infusionstherapie. Mir hat der verhaltenstherapeutische Ansatz nichts genützt damals. Der hat mir aus meiner Sozialphobie ein bisschen rausgeholfen, die auch komorbid mit meiner mit meinen Sachen war. Heutzutage habe ich nur noch eine Angststörung tatsächlich als Komorbid-Störung quasi, aber sonst.
Magst du das beschreiben, wie sich das äußert?
Meine Angststörung ist eine generalisierte Angststörung, ist oft einfach unbegründet und ich hatte eine Zeit lang Panikattacken und heutzutage äußert sich das aber in so einer Nervosität und einfach, es gibt einfach spezielle Themenbereiche, die dann, die so triggernd für mich sind, würde ich sagen.
Ja, und wie kommst du dann da raus oder wie gehst du damit um?
Mit sehr viel Arbeit. Also ich arbeite dann an meinen Projekten und versuche mich irgendwie abzulenken, beziehungsweise die Konfrontation mache ich dann nur in den Therapiesitzungen, die ich habe.
Das ist ja auch eine kluge Strategie, sich durch Tätigkeit abzulenken. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil es ja einfach dieses Funktionieren dann wieder ermöglicht.
Ja. Und du studierst jetzt Psychologie mit Bachelor, ist das? Oder?
Ja, genau, Bachelor. Ja.
Und das ist ein Präsenzstudium oder geht das über Fernstudium?
Theoretisch ist es ein Präsenzstudium. Für mich ist es eher ein Fernstudium geworden, weil ich nicht mehr zu den Vorlesungen so wirklich hingehe. Aber eigentlich ist es Präsenz.
Und da musst du jetzt irgendwann den Bachelorabschluss machen?
Genau, das würde ich gerne nächstes Jahr machen. Also ja.
Und dann kannst du im Prinzip in diesem System auch einen Master machen?
Ich muss einen Master machen, weil mir Psychologie-Bachelor nichts bringt. Das ist nur aufbauend. Also mit einem Bachelor kann ich nichts erreichen. Das ist theoretisch möglich, aber praktisch nimmt mich keiner mit einem Bachelor.
Ja, und du bist zum Zack gekommen und da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und ich weiß so ein bisschen von dem Projekt, was du mit Jugendlichen machst. Erzähl mal davon.
Genau, das Universe-Projekt ist es tatsächlich, was du wahrscheinlich meinst. Das ist an Universitäten, also ein Peer-Workshop an Universitäten ist es. Also wir sind dann da an den Unis und klären über Autismus auf. Allerdings haben wir da so zwei Linien. Also einmal für die Peer-Linie, dass wir für Betroffene selber Ratschläge etc. geben, beziehungsweise einfach sowas wie Zeitmanagement oder Koordination im Studium oder wie man einen Nachteilsausgleich kriegt oder sowas. Solche Vorträge sind das. Aber natürlich auch für Lehrpersonal und Mitstudierende. Also das sind so diese zwei Linien, würde ich sagen, genau.
Also ganz, ganz praktische Tipps sozusagen
auch. Genau, ja. Und dann natürlich einmal auch der Umgang mit Menschen mit Autismus oder autistischen Menschen, besser gesagt. Meine favorisierte Formulierung.
Ja,
genau. Also das ist so
auf zwei. Nee, das wusste ich noch gar nicht. Also ich hatte jetzt was anderes im Sinn, dein Outdoor-Projekt. Aber
oh, da können wir auch drüber reden.
Vielleicht können wir kurz noch mal bei dem Uni-Projekt bleiben. Das ist eine Peer-Group, die sich zusammentut und dann das den Unis anbietet. Oder wie kommst du quasi zu deinen Klienten, wenn du willst?
Wir bieten das den Universitäten an natürlich und an den Universitäten, da gibt es ja oft auch kleine Studierendengruppen, die das gerne buchen möchten und dann für Betroffene das anbieten, aber auch für eben das Lehrpersonal oder Mitstudierende, Kommilitoninnen, die dann eben dort mehr über Autismus in generellen erfahren können. Das ist so diese zwei Linien. Und in den Peer-Workshops, achten wir dann natürlich darauf, dass da nur Peers reinkommen und auch wirklich interaktiv viel gearbeitet wird, also sehr viel auch im Austausch einfach gearbeitet wird, dass man sagt, wir versuchen gemeinsam Strategien zu entwickeln, zum Beispiel fürs Zeitmanagement oder was hatten wir jetzt neulich, das X-Mess Special sozusagen, da haben wir vor dem Weihnachtsfest einmal besprochen, wie was so abläuft und was es da für Strategien gibt, um das so zu bewältigen.
Kannst du dafür mal ein Beispiel bringen? Also Weihnachten ist ja für viele Menschen ein sehr sensibles Fest. Ja,
klar, zum Beispiel das Thema Masking, dass man versucht, okay, wie kann ich jetzt, ich sag mal, genug masken, um anzukommen, oder wie kann ich mich auch aus Situationen vielleicht rausziehen, die mich stressen, zum Beispiel indem man irgendwelche Aufgaben übernimmt, dann muss ich nicht so viel sozial interagieren, wenn ich sage, ich übernehme die Küche, und dann habe ich auch eine Art Rechtfertigung, um zu sagen, okay, ich bleibe jetzt hier in meinem Raum und ich möchte jetzt auch nicht gestört werden, weil ich koche ja gerade. Das ist so diese Strategie.
Dass du einfach eine konkrete Tätigkeit wählst, die dir auch, die du kannst, die dir gut gefällt, und damit dann sozusagen eine Struktur hast.
Genau, eine Struktur, aber auch eben um diesem sozialen, so ein bisschen, diesem sozialen Druck und den Interaktionen so ein bisschen zu entgehen.
Ja. Und du hast eben den Begriff benutzt, Masking, das ist, denke ich, in der Autistenszene vertraut, aber erklär mal eben, was ist damit gemeint?
Das ist das Vorspielen von Emotionen und von Mimik und Gestik. Das habe ich tatsächlich, also wenn du mich jetzt hier so siehst, ich kann mich hier gut hinter dem Mikrofon verstecken, aber meine Mimik ist oft sehr gleichbleibend neutral, genau wie meine Gestik ist oft einfach sehr nichtssagend und
sparsam, wenn man so will.
Und wenn ich maske, dann wende ich bewusst Gesichtszüge an, die ich irgendwie gelernt habe. Ne, das ist so das.
Was aber wahrscheinlich Energie kostet, ne?
Genau, das Ganze kostet Energie und man setzt dann sozusagen diese Maske auf, daher kommt das. Masking von Maske, von Maskieren. Simone nennt das Ganze gerne als Avatar. Und wenn ich draußen rumlaufe oder in der Uni bin oder so, dann habe ich da auch meine Maske auf so ein bisschen oder meinen Avatar, mit dem ich so ein bisschen rumlaufe und dann eben das darstelle, was gerade sozial erwünscht ist. Und wenn ich zu Hause bin, dann kann ich das eben wieder ablegen. Ja.
Wenn du zu Hause bist, du lebst ja mit einer Partnerin zusammen.
Genau, ja.
Wie kommt die mit dem Philipp zurecht, der dann seine Maske ablegt?
Sehr gut, besser als wenn ich irgendwas aufsetze.
Ja. Also ihr seid in dieser Weise vertraut miteinander.
Ja, klar.
Schön. Aber deine Partnerin ist nicht Autistin?
Nein.
Okay, also das heißt, es geht, dass man als Autist eine neurotypische Partnerin hat und es auch miteinander funktioniert.
Genau, das geht auf jeden Fall. Man braucht viel Absprache und viel Regeln und viel Verständnis und sehr viel Interaktion miteinander. Es ist nicht einfach. Ich würde sagen, es ist äquivalent schwieriger als mit anderen Personen, weil ich ja doch sehr viele Eigenheiten habe und so, aber was die autistischen Züge von mir angeht, damit kommt sie, glaube ich, eher zurecht als mit meiner Angststörung, weil die teilweise eher belastend ist für die Beziehung.
Und du sagst, du hast so deine Eigenheiten, wie kann man sich das vorstellen? Also es ist ja, also ich würde auch sagen, ich habe meine Eigenheiten. Was bedeutet das für dich?
Ich brauche immer eine sehr, sehr strikte Planung, auch wenn mich ihre Sachen nicht wirklich angehen oder wenn ich sage, okay, ich habe jetzt nichts damit zu tun, was sie zum Beispiel in ihrer Freizeit macht oder so, wenn sie sich mit FreundInnen trifft, dann möchte ich trotzdem den Plan dahinter wissen, um für mich zu planen. Ich weiß nicht genau, woher es kommt. Es gibt mir eine gewisse Struktur, wenn ich weiß, okay, sie kommt dann und dann nach Hause, weil ich dann zum Beispiel das Essen planen kann. Ich habe jetzt noch 3 Stunden, bis sie wieder nach Hause kommt, dann kann ich in 2 Stunden anfangen, das Essen zu machen, dann ist es in 1 Stunde fertig. Solche Sachen. Aber selbst wenn sie nichts mit isst oder so, ich möchte das immer gerne wissen, um für mich zu planen, wie viel kaufe ich ein, wie viel mache ich jetzt überhaupt und so weiter. Das ist ein bisschen kontrollierend teilweise.
Ja,
aber
wollte ich gerade sagen, es kann als kontrollierend empfunden werden, aber für dich ist es sicherheitsspendend und strukturierend.
Genau, für mich gibt es nur eine Struktur. Stört das teilweise, was ich auch verstehen kann natürlich, aber wir haben dann einen ganz guten Kompromiss. Also ich versuche ihr ein bisschen entgegenzukommen, sie versucht mir ein bisschen entgegenzukommen. Man trifft sich irgendwo in der Mitte. Das ist ein Thema, da gibt es immer wieder Reibereien, ist so. Aber das sind
ja gut, aber ihr habt einen Weg miteinander gefunden. Ja. Ich kann mir das gut vorstellen. Also gerade in Paarbeziehungen wird es ja schnell mal als kontrollierend erlebt von den Partnern. Aber wenn man weiß, dass man eben einfach diese Struktur braucht und auch mag und sich damit einfach wohler fühlt. Ich kann es gut nachvollziehen. Also das ist mir gut verständlich.
Ja, weil ich alles gerne als rote Linie habe. Also ich habe gerne einen roten Faden einfach durch meinen Tag.
Ja. Ich auch.
Vielleicht bist du auch autistisch.
Ja, ein bisschen vielleicht. Ich glaube schon, manchmal denke ich ja. Also ich bin zumindest, ich habe mich manchmal gefragt, vielleicht ist es zwanghaft oder ist es was Autistisches. Aber ich habe auch gerne eine Ordnung. Ne? Also ich bereite diese Dinge gut vor und bin dann auch manchmal trotz alledem dann verärgert oder auch sauer, dass das eben trotzdem nicht funktioniert. Ne? Also
ja, das kann ich auch sehr gut verstehen. Das ist so die Ambiguitätstoleranz, mein Lieblingswort übrigens.
Ja, sehr schön.
Das mir da fehlt, weil diese Toleranz auf, ne, das ist ja die Veränderungstoleranz sozusagen, zu sagen, okay, jetzt haben sich Sachen verändert, dann nehme ich das so hin. Da bin ich an der Therapie eben dran, weil ich das zum Beispiel, es gibt viele autistische Züge, die ich an mir akzeptiere und die ich sage, okay, die finde ich sogar teilweise gut, aber es gibt teilweise Züge, die möchte ich einfach auch angehen und die möchte ich, da möchte ich besser klarkommen einfach. Und das ist unter anderem das. Aber ja, genau. Aber was die Ordnung angeht, zum Beispiel, ich glaube, also wenn ich dich jetzt einschätzen würde, dann würde ich sagen, du bist ein sehr, sehr geordneter Mensch. Mhm. Das ist bei mir halt überhaupt nicht der Fall. So Planungsstruktur, ja, die habe ich gerne über den Tag. Aber dadurch, dass ich auch noch im ADHS drin bin, das dann teilweise übernimmt, das Eichhörnchen, das dann überall irgendwas sucht, so wie heute Morgen. Ich gehe aus dem Haus und denk mir, okay, ich komme ja eh wieder rein, weil meine Freundin ist ja da, aber dass der Schlüssel für die Räumlichkeiten, in denen wir gerade sind, ja auch an meinem Bund ist, das ist natürlich, genau. Ne, das ist dann so eine Überlegung, die kommt mir gar nicht. Oder meine Ordnung ist einfach sehr, sehr, sehr chaotisch. Ich bin ein super unordentlicher Mensch einfach. Ja.
Also ich habe natürlich diese Dinge, die du jetzt beschreibst, die sind ja auch nicht vom Himmel gefallen. Also ich habe, weil mir eben sowas passiert ist wie dir, natürlich auch schon, habe ich im Grunde drei Schlüsselbunde, eine für Fahrradfahren, eine für normal rausgehen und eine für mit Auto. Und an allen drei Schlüsseln hängt eben ein Haustürschlüssel dran, weil mir das auch alles schon passiert ist, dass ich dann draußen stand und nicht reinkam.
Ja, also ich habe das Glück, dass mein Nachbar fast immer da ist und ich habe ihm einen Schlüssel gegeben, weil ich kenne mich. Und man kommt auch in unser Haus rein, das geht.
Das habe ich natürlich auch noch zur Absicherung. Ich habe einen Schlüssel bei meinem Sohn postiert. Nur wenn du nachts um eins nach Hause kommst und dann da stehst und nicht reinkommst, dann magst du auch nicht unbedingt deinen Sohn aus dem Bett schmeißen. Ne?
Bei uns geht das tatsächlich, weil er einen ähnlichen verkorksten Schlafrhythmus hat wie ich. Ah, okay. Ich bin ja immer bis 4 Uhr wach teilweise. Oh, so das ist ja heute auch. Also ich bin aufgeschlagen um 10 oder so.
Und kannst du denn dann aber den nachschlafen sozusagen? Also wenn du erst so früh oder so spät ins Bett gegangen bist, kannst du dann bis mittags auch schlafen? Theoretisch, wenn man dich lässt?
Theoretisch ja, aber ich mag es nicht. Also ich bin funktionierender auf 6 Stunden Schlaf als auf 8 bis 10.
Ja, kann ich auch gut nachvollziehen.
Das ist dann so,
ja. Ja, du hast recht, ich bin in gewisser Weise ordnungsliebend. Aber weil ich sonst die Sachen nicht wiederfinde.
So. Bei mir ist es genau andersrum. Wenn ich Sachen wegräume, dann finde ich sie nicht wieder. Wenn ich Sachen einfach nur an dem Platz lasse, wo ich sie benutze, das ist meine Ordnung. Ja. Und das stört meine Freundin natürlich total. Weil wo benutze ich denn meinen ganzen Krams, meine VR-Brille, meine Controller, mein Tablet? Das lasse ich dann alles auf dem Wohnzimmertisch. Weil da benutze ich es halt. Das ist ja gut so.
Aber der soll eigentlich auch noch von anderen Menschen genutzt werden können. Ne?
Erstmal das und ist es natürlich, es steht dann voll und sie hätte gerne einfach eine Wohnung, die aufgeräumt aussieht. Mich stört es nicht, weil es ist halt da.
Ja, ich glaube, auch das kann ich gut nachvollziehen. Also ich meine, du siehst ja meine Taschen und Kästen.
Ja.
Ich habe es so geordnet und zum Teil auch beschriftet, dass ich sozusagen an dem Tag, wo ich es brauche, nicht erst noch was suchen muss. Sondern das ist dann in dieser Tasche und fertig. Das ist das ist für mich ökonomisch.
Ja, wäre es vermutlich auch, aber bei mir ist es halt so, ja, wie gesagt, wenn ich das irgendwo benutze, dann lege ich es genau da ab, wo ich es benutze und ansonsten vergesse ich es wieder, weil dann habe ich irgendwelche Ordnungen und irgendwelche Beschriftungen, dann verliere ich mich in der Kategorisierung so ein bisschen,
ja, ja.
Weil dann will ich alles genau strukturiert haben. Entweder ich habe es genau strukturiert oder pragmatisch. Und pragmatisch ist es für mich, wenn ich es einfach da liegen lasse.
Du hast eben davon berichtet, du hast eine Diagnose als Autist, eine autistische Diagnose, aber du hast auch was von ADHS.
Genau, ja.
Wie ist denn das, was ist denn der Unterschied? Wie würdest du das erklären?
ADHS ist, ich nenne es gerne das Eichhörnchen. Das ist wuselig und impulsiv und springt von einer Sache auf die andere, weil der Fokus sich verschiebt. Beim Autismus ist es eher so, dass der Fokus entweder da ist oder auf allem gerichtet. Also entweder sehr detailliert oder sehr, sehr weit weg. Und beim ADHS ist es so, dass der Fokus 5 Minuten super, super detailliert ist und super, super produktiv und dann weg auf was anderem. Nicht, dass man dann den Fokus auf was Größeres hat, oder auf alles hat, sondern auf was anderem sehr detailliert. Das heißt, wenn ich dann meine ADHS-Schübe habe und sage, okay, ich möchte jetzt hier unbedingt aufräumen, dann sitze ich 5 Minuten sehr konzentriert an meinen Steuerabrechnungen, die ich alle ausgebreitet habe, nach Kategorien sortiert und dann, oh, mir ist langweilig, ich räume lieber die Wäsche aus. Und dann switche ich da so hin und her und das ist dann so der Unterschied.
Also du bist für eine Zeit fokussiert und dann switcht es um und dann kannst du dich von dem auf das du fokussiert warst nicht mehr fokussieren, weil was anderes in den Vordergrund rückt.
Genau, ja, weil irgendein anderer Fokus sich dann darüber schiebt so ein bisschen oder das zu langweilig wird, weil ich kein wirkliches Dopamin ausgeschüttet bekomme.
Und wie kriegst du denn deine Steuern fertig?
Ich mache erst die Wäsche und dann mache ich bei den Steuern in 15 Minuten weiter. Also das ist dann so der Fall.
Aber du hast es dann schon wieder auf dem Schirm, machst eine neue Runde und das kann dann vielleicht wieder 5-6 Minuten dauern und dann switcht es wieder weg und so kommst du dann auch irgendwann zum Ziel.
Genau, ja. Oder ich warte halt ab, dass dieser Schub kurz vorbeigeht und ich mich dann wieder auf meinen autistischen Orientierungssinn sozusagen verlasse und mir dann kurz in mein Handy schreibe, okay, ich mache jetzt das als To-Do, das. Ich habe 100.000 To-Do-Listen in meinem Handy. Ich habe das noch zu tun und das noch zu tun und das noch zu tun, alles klar, dann hake ich das jetzt nacheinander ab. Also erst mache ich das, erst mache ich das und so kriege ich das Eichhörnchen dann so ein bisschen eingefangen, ne?
Bei den Zeitmanagementsystemen fällt mir ein, ich habe selber vor vielen Jahren mal Zeitmanagement unterrichtet im Pflegebereich, Krankenpflegebereich für Pflegedienstleitungen. Und da gab es damals so dieses Prinzip, die Dinge aufzuschreiben und durchzustreichen oder sie auf Post-it-Zettel zu schreiben. Und ich bin ganz klar der Post-it-Typ. Bist du ein Durchstreichtyp?
Ich bin super pragmatisch. Also ich schreibe es mir in mein Handy und danach lösche ich die Notiz einfach.
Ah, okay, also ein Durchstreichtyp.
Genau, weil mit Post-its weiß ich, wenn ich mit Post-its irgendwo hinklebe, dann bleiben die da für mindestens ein halbes Jahr kleben. Weil ich mir dann irgendwann in mein Handy oder auf ein neues Post-it schreibe, Post-its abhängen, aber dieser Post-its-Post dann irgendwo klebt und der nicht abgehangen wird. Super.
Das ist, okay, also du bist, nur gut, du bist ein junger Kerl. Ich glaube, ihr macht sowieso mit Handy fast so ziemlich alles, ne?
Komm, ja.
Habe ich den Eindruck.
Ich würde gerne ein bisschen mehr davon wegkommen, tatsächlich. Ich habe jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn man ein bisschen in die Systemtherapie guckt, habe ich so ein bisschen mein inneres Team, so eine Aufstellung gemacht. Und dann habe ich da so ein Brett tatsächlich, wo ich mit Post-its gearbeitet habe, mit meinen inneren Anteilen, wo ich dann Eigenschaften und sowas draufgeschrieben habe und die verbunden habe mit so Wolle. Das hat sehr gut funktioniert. Das hängt tatsächlich immer noch bei mir rum. War allerdings auch so ein bisschen ADHS-lastig. Ich habe das irgendwann aufgeschrieben und jetzt seit 6 Monaten aber nichts mehr davon gemacht. Genauso wie obwohl das natürlich auch wieder so ein Ding ist, was für mich Wirkung zeigt. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein Dankbarkeitstagebuch, was mir da noch eingefallen ist. Das habe ich für 4 Monate sehr, sehr akribisch geführt, weil ich sehr viel gemeckert habe über den Tag. Weil mir alles ein bisschen missfallen ist und das war kacke und das und das und das und diese Brille so ein bisschen abgenommen habe durch dieses Dankbarkeitstagebuch. Aber ich habe es jetzt seit bestimmt 2 Monaten nicht mehr genutzt und ich merke, dass es mir nicht schlechter geht oder so, weil ich das jetzt internalisiert habe und daher hat es für mich geholfen.
Aber das heißt ja, das ist wahrscheinlich das Tagebuch nach Martin Seligman, ne? Nach dem Entwickler der positiven Psychologie, vermute ich mal, dass du 3 Dinge am Tag aufschreibst, die gut gelaufen sind.
Genau, ja, so ähnlich, genau, ja.
Ja, das kommt, also ja. Ich denke, das kommt von Martin Seligman. Anyway, aber was du gemacht hast, ist ja im Grunde ein Stückchen weit, du hast es eine Zeit lang geübt, eingeübt, ritualisiert, verhaltenstherapeutisch häufig wiederholt. Und dadurch hast du es dann irgendwann quasi internalisiert. Oder es hat sich generalisiert, wenn man so will.
Genau, ja. Und dadurch ist eben diese Brille so ein bisschen weiter weggegangen. Und jetzt merke ich halt auch wieder, wenn ich einen Tag habe, an dem ich alles schwarz sehe, merke ich das dann auch, weil ich mir denke, okay, man kann die Sachen eben so und so betrachten und je nachdem wird auch die Realität und die Stimmung beeinflusst.
Also man könnte bei dem, was wir heute erfahren haben, bei den ganzen technischen Vorbereitungen, die dann alle nicht geklappt haben, könnte man schreiend wegrennen oder sagen, okay, wir haben ein Backup, wir haben verschiedene Sicherungssysteme eingebaut oder ich habe die zumindest eingebaut und wir sind dann doch zu einer Lösung gekommen und man kann heute Abend sagen, oh, ist alles Mist gelaufen oder du kannst sagen, ja, es ist nicht von Anfang an gelaufen, aber wir haben es auf die Reihe gekriegt.
Vor allen Dingen sehe ich bei Herausforderungen mit Technik immer eine Challenge für mich. So. Und das ist was, was mir super viel Spaß macht zu gucken, weil ich sehr, sehr schnell im Denken bin, wenn es um Lösungsansätze geht. Okay, wie könnte man da jetzt am besten eine Lösung für finden? Und gerade bei Technik habe ich da super viel Spaß dran eigentlich. Und darin kann ich mich auch sehr, 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 sehr leicht verlieren, dass ich dann 3-4 Stunden drin sitze. Okay.
Ja, spannend. Aber ja, du hast Mittel und Wege gefunden oder findest immer wieder Wege auch, dich da aktiv mit auseinanderzusetzen. Und du bist auch jemand, wenn ich es richtig verstehe, der sagt, im gewissen Bereich will ich sowas wie Maskierung oder zumindest den Umgang mit diesem, wo es dann darum geht, auch ein Stückchen weit besser lernen, um damit ein Stückchen weit Zugang zu dieser neurotypischen Welt zu bekommen. Aber ich entscheide, wann und wo ich das mache.
Ja, genau. Also das Ding ist ja auch, maskieren hat ja einen Sinn. Und dieser Sinn ist für mich wichtig, also sozial akzeptiert und anzukommen. Ja. Das ist für mich wichtig, weil es mich natürlich in gewisser Form in sozialen Kreisen etabliert, so. Ich kann dann sagen, okay, ich bin hier angekommen und dann kann ich nach und nach ein bisschen demaskieren, um mich ein bisschen wohler zu fühlen. Aber das braucht alles seine Zeit so ein bisschen.
Ja.
Und Vertrautheit. Vertrauen ist vor allen Dingen das Ding.
Ja. Wie ist das jetzt für dich, wenn du auf so einer Skala von 1 bis 10, 10 wäre eben sehr starke Maskierung, 1 oder 0 eben so gut wie gar nicht. Wo würdest du es ungefähr einschätzen?
Ich kann das gar nicht genau sagen, weil es für mich in Rollen passt. Und wenn ich rausgehe und studiere, dann bin ich der Student. Mhm. Wenn ich rausgehe und mit in den Podcast aufnehme, dann bin ich jetzt hier als Zakianer und aber auch als Repräsentant von Sensoric Aid.
Mhm.
Natürlich spielt eine Komponente mit rein, aber alleine die Wortwahl, die ich treffe, die ist natürlich anders, als würde ich mich jetzt demaskiert verhalten.
Ja.
Dann würde ich zum Beispiel viel mehr Anglizismen verwenden, weil das einfach, ja, das ist so ein.
Das
so ein
stimmt, Ding. Das fällt mir auf, dass du heute wenig nice und solche Sachen sagst, die für mich als etwas älteren Menschen manchmal etwas speziell klingen. Ich habe gestern Abend eine Session gemacht mit einer jungen Frau, mit einer Sängerin, die viele dieser, ja, die so dein Alter ist, so ein bisschen älter, die aber auch viele dieser Begriffe benutzen, wo ich dann immer schmunzeln musste. Genau, du hast eben berichtet von Sensoric Aid. Erzähl mal, das ist eine Firma, die du gegründet hast mit einem ganz bestimmten Hintergrund, ne?
Genau, weil in meinen Seminaren habe ich eigentlich immer Menschen empfohlen, für Situationen im Alltag so ein Rescue-Pack zusammenzupacken. Jetzt sind wir schon wieder bei den Anglizismen. Ein Notfall-Paket, so.
Rescue me.
Und zwar sollten da alle Utensilien, die zur Reizabschirmung drin sind, eben eingepackt werden. Aber ich habe gesehen, dass es auf dem Markt noch nichts gibt, das dieses Pack sozusagen als Komplett-Set anbietet sozusagen.
Ja.
Und das fand ich schade. Und dann dachte ich mir, okay, die Idee ist super simpel eigentlich. Aber es hat halt noch niemand gemacht. Also kaufe ich mir Produkte ein, lasse teilweise auch Produkte herstellen, die dann eben in dieses Paket reinkommen. Ich nutze dafür renommierte Firmen. Ich habe dafür intensive Recherchearbeit über mehrere Monate betrieben und habe mir super viel einfach angeeignet, um zu sagen, okay, das sind die Sachen, hinter denen ich stehe. Das sind nicht meine eigenen Produkte natürlich. Die kaufe ich auch selber nur ein, packe sie dann in das Paket rein und das kann man dann erwerben. Und dann hat man alles auf einmal, hat die Recherchearbeit abgenommen. Es passt einfach alles in dieses kleine Paket rein. Es sind super viele Kleinigkeiten, die da
beschreib zusammenkommen. Beschreib das mal, was ist da drin?
Also ich habe mir eigentlich zum Anspruch genommen, jeden Sinn abzudecken. Mhm. Das ist mir soweit gelungen, bis auf den Geschmackssinn, weil da kann ich nur wirklich nichts machen. Ist auch nicht so mein Anspruch tatsächlich. Es sind drin ein Fidget-Toy, Gehörschutz. Es ist drin ein Nasenschutz, es sind Handschuhe enthalten. Ja, und
Und was machst du damit? Fidget Toy, das ist so was du mit so daran rumspielen kannst mit den Händen, ne?
Ja, genau. Ja. Das ist zum Beispiel, haben wir einen Fidget Ring. Das ist so ein Ring, der sich um sich selber drehen kann und den man am Finger dann einfach quasi einfach um so ein bisschen dieses Stimming zu haben, ne, um die Reize runter zu regulieren. Das ist das, ich glaube, kleinste Produkt in meiner, obwohl, nee, ich glaube, der Gehörschutz ist kleiner, aber auf jeden Fall, das gehört da mit drin.
Dann ist dann noch ich bin ja einer der ersten Käufer gewesen von deinem Set.
Tatsächlich bist du der allererste gewesen, ja.
Ich bin stolz, ich bin der allererste Käufer von deinem Set. Ich hätte auch noch einige vielleicht Erweiterungsideen dazu, aber da wirst du wahrscheinlich automatisch hinkommen mit der Zeit. Ich glaube, dass es schon Vorlieben für das eine oder andere vielleicht gibt und dass du wahrscheinlich irgendwann mal eine Tasche hast und ein Sortiment und man sich die Sachen, die man möchte, vielleicht selber mal zusammenstellt, so wie so
eine
Speisekarte.
Tatsächlich ist das schon, super. Ist das schon. Das habe ich, wollte ich gerade erzählen. Also man kann natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe jetzt mit olfaktorischen Reizen kein Problem, dann kann man dieses Pack auch einfach so bestellen. Was enthalten sein muss, ist tatsächlich ein Gehörschutz, weil ich gemerkt habe, dass da der Absatz einfach hoch ist und sehr, sehr viele, also die meisten Menschen, die bei mir kaufen, kaufen einen Gehörschutz. Es gibt wenig Bestellungen, die keinen Gehörschutz enthalten. Mhm. Deswegen ist das so ein bisschen Pflicht. Genau.
Und da würde ich eben noch als musikalischer Mensch und Musiker, da würde ich noch mal, also bei den Gehörschützen würde ich noch mal gucken, ob es da nicht auch Dinge gibt in Zukunft. Also es gibt sie ja, die sind nur sauteuer, wo bestimmte Frequenzen eben abgedämpft werden.
Das ist bei dem Gehörschutz auch so.
Ja, aber die sind ja noch rein silikonmäßig, ne? Und es gibt so welche, die wie so In-Ear-Systeme funktionieren und die dann quasi übers Handy regeln kannst. Aber die kosten viel Geld, ne?
Das ist eben ein Punkt, den ich natürlich auch berücksichtigen möchte, weil ich politisch sehr links bin, zu sagen, ich möchte das gerne sehr zugänglich haben und die gleichzeitig die beste Preis-Leistung natürlich anbieten.
Ja.
Klar, ich muss auch verdienen, aber die beste Preis-Leistung in dem Sinne, dass ich einen Schutz anbiete, der für Personen jeder Gehaltsklasse, sage ich mal, erwerbbar ist.
Ja.
Deswegen biete ich auch Rabatte für einkommensschwache Menschen an. Ne?
Finde sowas. Ich gut. Ich denke, es ist auch das Allerwichtigste drin. Und man kann es dann erweitern. Also dieser olfaktorische Bereich, das finde ich sehr spannend, da auch nochmal an anderer Stelle vielleicht drüber nachzudenken, weil ich ein Team betreue mit einem schwer aggressiv autistischen Jungen. Und da haben wir sehr viel mit zum Abend hin, zum Beispiel mit Lavendel gemacht, weil das das Einschlafen unterstützen kann, also aromatherapeutische Ansätze. Da muss man aber sehr individuell gucken. Ist aber ein interessantes Thema, finde ich.
Also die Firma, mit denen ich tatsächlich da zusammenarbeite, die bietet seit neuestem auch verschiedene Gerüche für diese, also die bietet ein Geruchstrainingsset an. Das ist super interessant. Ich kann dir dazu mal den Link schicken am besten. Die haben da von Kirsche bis, ich glaube tatsächlich auch Lavendel, alles dabei. Das ist nicht so teuer. Es sind 100 Stück drin, ich glaube in jeweils 8 oder 10 Geruchssorten irgendwie. Mhm. Das ist entwickelt worden, ich glaube, zur zum Wiederaufbau des Geruchssinns bei Verlust durch
Schlaganfällen oder solchen Dingen.
Corona.
Long-Covid.
Ja. Genau, ja.
Ja, das
ist so ein Geruchstrainer.
Ja, das macht Sinn.
Ja. Ich hatte überlegt, ob ich das bei mir eben auch anbiete, dann in verschiedenen Geruchssorten eben, diese Geruchssorten einzeln.
Ich bin halt irgendwann mal drauf gekommen im Laufe meiner Praxisjahre, dass es manchmal Kinder auf bestimmte Mitarbeiterinnen vorwiegend merkwürdig reagiert haben und wir uns da echt überhaupt keinen Reim drauf machen konnten. Bis wir auf die Idee kamen, oder bin ich nicht alleine drauf gekommen, das hat mir jemand aus der Szene gesagt, fragt mal, ob die das Parfüm wechseln. Na, und wir haben dann gesagt, wenn ihr Parfüm nehmt, dann nehmt nicht jeden Tag was anderes, sondern macht dann und lasst es mal weg und guckt, ob das einen Effekt bringt. Ne? Und in der Tat hat es in Einzelfällen wirklich Effekte gebracht.
Ja, der olfaktorische Bereich ist bei mir zum Beispiel super ausgeprägt. Also ich kenne das, meine Freundin ist da gar nicht so und mich stört dann teilweise der Müll, wenn der auch nur einen Tag irgendwie offen ist.
Ja.
Dann muss ich den sofort runterbringen.
Ja.
Mich nerven Gerüche total, also wenn sie zu intensiv sind.
Mhm.
Dafür nehme ich halt auch sehr, 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 sehr stark einfach Sachen wahr. Zum Beispiel hat meine Freundin vor kurzem das Wäscheparfüm oder so gewechselt und dann bin ich reingekommen und ich dachte, wonach riecht denn das hier? Und da muss ich erstmal alles absuchen, bis ich dann darauf gekommen bin. Ja.
Ja, spannend, sehr spannend. Was ich dich nochmal fragen wollte, wie war das? Wir hatten schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen. Häufig ist es ja so, dass Menschen aus dem Spektrum im Kindergarten noch recht gut zurechtkommen und die Schule dann meist so die erste größere Hürde ist. Und du hast mir damals erzählt, dass du im Kindergarten davon profitiert hast, dass dich die Kolleginnen, die Pädagoginnen dort einerseits in deinen Spezialinteressen, also das Kleben von Dingen, musst du mir nochmal genauer erklären, wie das geht, dass sie dich einerseits gelassen haben, andererseits aber auch erwartet haben, dass du an gewissen Strukturen teilnimmst. Und du hast gesagt, dass das gerade wichtig war, diese Mischung auch zu lernen, wie ich teilhabe, leben kann, wie ich das machen kann.
Die Balance war unglaublich wichtig. Mhm. Ich glaube, zum Teil war es einfach, dass sie erkannt haben, okay, es wird nichts anderes funktionieren und ich störe ja niemandem, wenn ich das Tesafilm verbrauche, außer der Kasse vielleicht, aber das, was ich gemacht habe, war ja, ich würde sagen, kreativ.
Hast du denn so aus Papprollen oder aus Papier was zusammengeklebt? Wie kann man sich das vorstellen? Also, wie sieht das aus, wenn es fertig ist?
Also ich habe sehr wenig geschnitten tatsächlich. Ich habe immer Sachen entweder zusammengerollt, abgeknickt oder so und habe das dann mit Tesafilm verbunden. Also ich habe mir die sehr, sehr einfache, sehr, sehr super einfache Lösung zusammengesteckt. Ich habe da teilweise irgendwelche Panzer gebaut, das weiß ich noch, mit Ketten, die funktioniert haben. Also alles aus mit Rollen und mit Tesafilm.
Gibt es noch ein Museum von diesen Dingen? Gibt's sowas noch?
Leider nicht, weil sie halt nicht langlebig sind. Ich habe sie nach der Zeit, ich habe mir dann da irgendwie, keine Ahnung, sehr viele Fahrzeuge irgendwann zusammengebastelt, dann stand der ganze Tisch voll und dann war mir das aber wieder zu langweilig. Ich habe es alles in den Müll geschmissen und habe was Neues gemacht. Das war so ein bisschen mein Lego, würde ich sagen. Ich habe auch super gerne mit Lego gespielt, auch aus dem Grund, dass man einfach alles wieder komplett kaputt machen kann, was Neues baut.
Und wieder neu gestalten kann.
Genau, ja, das ist, ist der Punkt, genau. Also diese Kreativität und auch die, also ich glaube, was bei mir sehr, sehr veranlagt ist, ist die Pragmatie, also das total Pragmatische. Wenn ich sage, okay, eine Schere ist schon wieder zu aufwendig, da habe ich die überall diese kleinen Plastik- und Papierschnipsel. Nee, ich nehme die ganzen Sachen, ich knicke die einfach so lange, bis es in der Form ist, die ich mag, und dann klebe ich mir das zusammen. Und das war so der, mein way to go.
Ja, meinst du, dass du sowas nochmal nachbilden könntest?
Ja, definitiv.
Machst du mir eins?
mach ich, ja.
Ich will dir sagen, warum. Wir machen ja beide auch Fortbildungen im Auftrag des ZAGS. Und ich ganz häufig eben im Kindergarten, weil das eben der halbpädagogische Bereich im Kindergarten, der frühe Bereich, so mein Spezialthema ist, wenn man so will, wo ich mich am besten auskenne. Und ich erzähle oft von dir, weil ich sage, dass diese Mischung zwischen Struktur und Lassen, das ist es. Nicht nur Lassen und nicht nur Struktur.
Ja.
Das ist, glaube ich, diese Balance zu finden, das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Ne?
Ja, vor allen Dingen diese Struktur bietet ein Stück Sicherheit. Wenn ich sage, ich lasse diese Person nur, dann kann das abrutschen, zumindest bei mir. Ich mag auch vorgegebene Strukturen. Ich mag das sehr gerne, wenn sie für mich sinnvoll erscheinen. Das ist natürlich noch so ein Punkt. Die Strukturen müssen immer sinnvoll sein.
Was meinst du, wie kann man als neurotypischer Pädagoge, Pädagogin das rausfinden, dass das für dich stimmig ist?
Sinnvoll. Was sinnvoll ist, ist ja schwierig zu definieren. Also ich sag mal, es gibt ja zum Beispiel im Zeitmanagement die Sache, plane ich den Tag oder plane ich die Stunden im Tag, plane ich sogar vielleicht die halben Stunden oder die Minuten im Tag. Wie weit man flexibel sein kann, da ist natürlich auch die Frage. Wenn ich zum Beispiel lange schlafen möchte und dann aber aufstehen muss und nur eine halbe Stunde habe, dann plane ich mir das minutengerecht. Ersten 5 Minuten aufwachen, 5 Minuten putze ich mir die Zähne, dann 5 Minuten Essen machen, 5 Minuten dies, 5 Minuten das. So, dann plane ich tatsächlich diese halbe Stunde total strukturiert. Wenn ich allerdings Zeit habe, dann mache ich das lieber so, okay, ich fange jetzt um 13 Uhr an und mache in dieser Zeit 13 bis 14 Uhr eine Rechnung fertig oder sonstiges, dass ich dann innerhalb dieser Zeitspanne einfach Zeit habe. Dass die Aufgabe an sich nur 30 Minuten dauert oder 15, das macht nichts, weil ich habe dann ja diesen Puffer dazwischen, so falls noch irgendwas nicht funktioniert oder dies oder das oder jenes. Genauso wie heute, ich habe geplant, ich werde mir ein Auto angucken. Ich habe die Öffnungszeiten, also ich habe bis 17 Uhr Puffer. Das heißt, bis 17 Uhr sollten wir hiermit fertig sein.
Auf jeden Fall.
Ne, das ist dann so der Punkt. Deswegen bin ich heute auch nicht gestresst und sage, okay, ich muss jetzt so schnell los oder so.
Ja, super. Apropos fertig werden. Was kannst du jungen Kollegen, die im Kindergarten, jungen Kolleginnen, die im Kindergarten arbeiten, im halbpädagogischen Kindergarten arbeiten, was kannst du dem mitgeben, so an Ratschläge mag ich gar nicht sagen, aber vielleicht so an Tipps oder an guck mal dahin oder guck mal eher dahin.
Viel, also ich bin kein Fan von neurotypischer Interpretation. Das ist, ich würde sagen, tatsächlich ein Fehler, den viele machen. Bei nonverbalen Menschen oft nicht anders möglich, aber Sachen abzusprechen, wenn es möglich ist, oder zu kommunizieren. Das heißt, wenn ich mit frühkindlichen Autistinnen zum Beispiel arbeite, dann würde ich sagen, also ich habe mich spezialisiert nicht auf frühkindlichen Autismus, sondern auf Asperger. Ich weiß auch, dass der Begriff umstritten ist, aber dann können wir es auch anders ausdrücken. Personen, die keine Kommunikationsschwierigkeiten oder keine verbalen Kommunikationsschwierigkeiten haben und keine Intelligenzminderung. Damit arbeite ich. Genau, und diese Personen eben mit dieser Intelligenzminderung, die, wenn die etwas nicht ausdrücken können, sie haben ja trotzdem eine Idee von einem Bedürfnis. Und wenn ich das deutlich machen kann, muss man erstmal als ersten Schritt, finde ich, einen Weg zur Kommunikation finden. Zu sagen, okay, funktioniert es über Bilder? Funktioniert es übers Fühlen, übers Zeigen, über Gegenstände? Es ist ja häufig auch eine Symptomatik, dass man sagt, okay, Autismus ist, oder viele AutistInnen sind gebunden an Gegenstände, die Objektfokussierung oder sowas haben die.
Die sicherheitsspendend sind.
Genau, ne? Ja, klar, genau. So diese Sicherheit geben, aber auch eine gewisse, ein gewisses Stimming, würde ich auch sagen, ist immer dabei bei so Objektsachen. Also das ist so der erste Schritt, würde ich sagen, zu gucken, wie kommuniziert man überhaupt? Kann ich was aufmalen? Reagiert das Kind irgendwie auf diese Zeichen, auf diese Gestiken? Und wenn da eine Basis ist, dann kann man kommunizieren und gucken, okay, was ist denn jetzt überhaupt okay, was ist nicht okay? Und dann über diese Kommunikationsebene rauszufinden, über viel erfragen. Weil das ist so man sollte von nichts ausgehen. Das ist so a Theory of Mind, kennst du ja.
Aber vielleicht für unsere Zuhörer Nochmal kurz erklärt.
Ganz kurz runtergebrochen, man geht davon aus, dass Menschen das wahrnehmen, wie man selbst wahrnimmt,
ja.
Ungefähr. Ja, ganz, ganz, ganz grob runtergebrochen.
Dass man so denkt, dass ja. Der andere genauso denkt wie ich selber.
Genau, und ja. Eben auch die Wahrnehmung, das ist eben so der Punkt. Das ist bei mir auch noch häufig ein Thema, weil es im Autismus-Spektrum sehr weit verbreitet ist, dass das manchmal nicht so funktioniert. Zum Beispiel hatte ich neulich ein Geschäftstreffen, was ich nicht als Geschäftstreffen wahrgenommen hatte. Ich hatte es eigentlich als ein entspanntes Kennenlernen wahrgenommen. Bin dementsprechend auch da reingegangen mit dieser Erwartungshaltung, weil das Geschäftsessen auch mit einem Freund von mir war. Allerdings auch mit einer Geschäftspartnerin von mir, und die hatte ein Geschäftsessen erwartet, ein Geschäftstreffen erwartet und kein nettes Kennenlernen. Und dementsprechend ist sie da mit einem anderen Gedanken reingegangen, und ich hatte das nicht klar kommuniziert, weil ich dachte, okay, es wäre klar, weil ich es so gedacht hatte. Deswegen muss ich auch noch lernen, zu kommunizieren, was genau mein Gedanke und meine Intention ist. Und ich glaube, das hilft tatsächlich, wenn man da grobe Check-up-Listen macht und sagt, okay, was ist meine Erwartungshaltung jetzt? Was ist das? Was ist das?
Also ich habe als Musiker diese Erfahrung oft gemacht, und jetzt zuletzt eben, wo ich in so eine kleine Show im Altenheim mache, da kann ich natürlich alles Mögliche spielen, aber sinnvoller ist es, die Musik zu spielen, die aktuell war, als diese Menschen jung waren.
Ja.
Im Punkt, du bist ja auch Musiker. Da haben wir ja schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen, aber ganz anderer Musiker, als wie ich das bin.
Ja.
Während ich gestern mit einer jungen Frau im Duo was geprobt habe, was machst du für Musik? Wie machst du das?
Ich mache alles alleine tatsächlich, und ich habe mich aus der Musikwelt sehr zurückgezogen, weil es da, also in dem Genre, was ich mache, relativ viele Menschen gibt, die mir unangenehm sind. Und ich möchte auch nicht als Musiker in der Öffentlichkeit auftreten tatsächlich. Also ich mache das für mich, für meine Freundin und für meine Familie. Und das reicht mir. Ich muss damit nicht an die Öffentlichkeit oder das irgendwie veröffentlichen. Ich mache Rap und Hip-Hop und ich singe. Und ich produziere aber alles selber und Mix, Master mache ich auch alles selber.
Ich habe ja eine Sache von dir gehört und habe so spontan, war so meine Anmutung, ich würde den Gesang stärker in den Vordergrund bringen beim Abmischen. Ne? So unterschiedlich kann man dann diese Dinge auch wahrnehmen oder gewichten. Ne?
Ja, klar. Ja, weil wenn du jetzt genre-spezifisch guckst, dann kann man natürlich auch sagen, okay, im Hip-Hop ist teilweise so ziemlich auf dem gleichen Level die Stimme und die Snare. Und das war's, der Rest ist ein bisschen im Hintergrund. Das ist so zum Beispiel eine Regel, sage ich mal, nach der ich mixe. Aber wenn ich ein anderes Genre mache, zum Beispiel wenn ich nur Gesang habe, dann ist der Gesang auch sehr, sehr weit im Vordergrund. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das geschickt habe, das, wo ich nur singe. Ansonsten zeige ich dir das später mal.
Bitte gerne.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob du die alte Mixer-Regel kennst, die Aufnahmen, nachdem du sie abgemischt hast, gemastert hast, im Auto anzuhören. Ich habe heute im Weg hierhin drei Stücke rauf und runter gehört und habe festgestellt, Mist, die klingen über ein Autolautsprecher doch wieder ganz anders, über ein ganz gutes System. Und ich muss sie nochmal, und ich weiß das von vor vielen Jahren, als es noch nicht dieses ganze digitale Zeug gab, dann sind wir immer mit der Kassette noch, die es damals gab, ins Auto mit der ganzen Band und haben uns das dann dort angehört und dann wieder rein, nochmal abgemischt und naja.
Ja, weil der Autolautsprecher ist halt so ein Standardgerät.
Genau, ein Universallautsprecher könnte man sagen.
Ich benutze tatsächlich, also ich mische das ab, ich schicke es mir selber aufs Handy, dann höre ich es einmal über meine Handy-Kopfhörer und über meine Handy-Lautsprecher.
Ja.
Ich habe leider noch kein Auto, hoffentlich bald.
Aber vielleicht heute Abend.
mal gucken. Ja, wenn das so schnell geht. Ja. Ne, das ist so der Punkt.
Ja, Philipp, es gäbe sicher noch viel zu erzählen, fällt mir gerade so ein. Aber ich muss so ein bisschen auf die Uhr gucken. Und ich denke, es spricht ja nichts dagegen, einen zweiten Teil zu machen. Von daher würde ich mich jetzt an dieser Stelle gerne Schluss machen. Es sei denn, es gibt noch etwas, wo du sagst, das muss ich aber unbedingt noch berichten.
Nee, ansonsten, also das Waldprojekt, das hatten wir jetzt noch gar nicht angeschnitten.
Ja, stimmt. Dann lass uns
vielleicht ganz kurz,
sollen wir es ganz kurz machen oder sollen wir uns separat dafür?
Ich habe ja mit...
Mach's ganz kurz und wir machen das separat in der Absprache.
Okay, weil ich habe mit Simone auch vor, das nochmal zu machen, also dass wir da dazu einen eigenen Podcast machen, zu diesem Waldprojekt. Okay. Es geht quasi darum, Survival sozusagen zu lernen. How to Survive ist, kann man natürlich auch aufs... ich sag mal, zivilisierte Leben übertragen so ein bisschen. Das ist so mein Weg dazu, so ein bisschen zu gucken, wie überlebe ich in der Wildnis und im Wald? Was kann ich essen? Was kann ich trinken? Mhm. Wie kriege ich Nahrung? Wie kriege ich dies? Wie baue ich ein Shelter? Wie mache ich Feuer? Etc. Und diese Situation eben nachzustellen, ja, genau, dazu gehe ich dann für 4 bis 6 Stunden in den Wald mit den Menschen.
Aber mit Menschen aus dem Spektrum eben,
genau,
besonders genau. An diese Menschen gerichtet auch.
Oder? Mit Menschen aus dem Spektrum, das ist der Plan, genau. Mhm. Und ja, genau, das ist der Weg, den ich da einschlagen möchte. Also es sind 2 Tage, einmal die Vorbereitung und einmal dann so ein Challenge-Tag, sage ich mal. Da gibt es dann verschiedene Teams und die treten gegeneinander sozusagen an und sagen, wie baue ich am, oder wer baut den stabilsten Shelter und so weiter.
Ja. Das ist so die alten sozialpsychologischen Zeltlager.
Ja,
Dinge
genau,
kommen da wieder zutage. Gut. Philipp, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über dieses Thema zu sprechen oder über diese Themen zu besprechen. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich fand es sehr kurzweilig. Magst du das letzte Wort haben?
Ja. Alles klar, ja, dann hoffe ich, dass wir bald wieder einen Podcast machen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Gerne.
Ich bin ja regelmäßig vertreten in verschiedenen Podcasts irgendwie mittlerweile. Ja, gerne.
Den nächsten machen wir dann mit StudioLink.
Genau.
Weil das, da müssen wir ja weiter dran testen.
Genau, gucken, ob das dann gut ist, ja.
Ja, top. Perfekt. Gut, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal in diesem Sinne.
Ja, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Wie schön, dass du bis zum Ende geblieben bist. Wenn du mehr vom Zentrum für Autismuskompetenz wissen möchtest, unseren Newsletter und Zack-Talk regelmäßig erhalten möchtest, uns ein Feedback geben magst oder Fragen hast, freuen wir uns über einen Besuch auf unserer Homepage www.zack-hannover.de. Bis bald!